Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Vögel zwitschern bingend begrüße ich Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin. Hi.
Hallo. Bingend, nicht singend oder zwitschernd.
Ja, bingend. Ich glaube, weil mein Ton gehört hat, der gerade was aufgebingt. Deswegen habe ich gesagt, dass
Ich
der
habe nichts
Ton.
gehört.
Nee?
Okay, gut. Dann bingend. Sehr gut. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung, Liane Fischer, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Medizinpädagogin. Und herzlich willkommen, ihr Zuhörerinnen.
Jo, der zweite Teil zu Pflegesettings steht an.
Ganz genau.
Und da wir ambulanten Pflegedienst schon besprochen haben, machen wir doch das große Gegenstück am besten, oder?
Das große Gegenstück, ja, das könnten jetzt eigentlich alle anderen drei Teile sein. Also welches von denen? Das, was vorher kommt, das, was danach kommt.
Davor.
Dann wäre es das Krankenhaus, richtig?
Genau.
Okay, wir sprechen über das Krankenhaus, in dem wir beide schon gearbeitet haben.
Ja, sehr viel auf unterschiedlichen Stationen. Weil in der Gesundheits- und Krankenpflege, damals war der Krankenschwesterausbildung, hast du ja wirklich Pflichteinsätze in den einzelnen Stationen gehabt. Urologie, Chirurgie, innere Medizin, Geriatrie und so. Sodass wir da ja anders eingeteilt Pflichteinsätze hatten. Wie war es bei dir eigentlich in der Ausbildung?
Ich habe auch den Krankenhauseinsatz verpasst, weil wir schlecht besetzt waren. Also
Ach
ich
du
durfte, das habe ich
Jemine.
ja schon in Teil 1 erzählt. Ich musste auch nicht ins Krankenhaus und habe das dann aber nachgeholt, als ich fertig war. Aber war auch bestimmt 4, 5 Jahre erstmal wirklich nur in der Altenpflege tätig, bevor ich dann ins Krankenhaus bin. Und muss wirklich sagen, es ist wie Tag und Nacht. Es ist ein kompletter Unterschied, kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen und hat komplett andere Schwerpunkte und ist bei dem einen dort schwerer, bei dem anderen dort anstrengender. Also es hat Pro und Kontras auf beiden Seiten, aber es ist wirklich wie Tag und Nacht.
Empfinde ich auch. Ich musste damals in der Ausbildung ja auch in die Psychiatrie, finde ich nochmal, ist ein gesonderter Teil und nochmal ganz anders. Und war auch im Pflegeheim tätig schon und finde auch, dass die Langzeitversorgung auch nochmal was anderes ist. Manche Abläufe sind ähnlich, so was so Frühdienst angeht, finde ich, kann man schon ein paar Parallelen ziehen von der Langzeitversorgung zu bestimmten Stationen, gerade wenn man jetzt auf der Geriatrie zum Beispiel ist. Und dann kommt es immer auf den Fachbereich drauf an. Also wenn du jetzt irgendwie Gastroenterologie oder Herzkatheter oder andere Bereiche, also und dann gibt es ja noch die Sonderbereiche im Krankenhaus, ja? Notaufnahme, Anästhesie, OP-Bereich, Intensivstation läuft ja nochmal komplett anders. Also kommt dann immer auf die Stationen auch noch drauf an und die Fachbereiche.
Ja, also bis auf die Notaufnahme und die Pädiatrie, wobei ich die Intensivpädiatrie kennengelernt habe, habe ich, glaube ich, fast alle Bereiche in der Krankenpflege dann dennoch aufgeholt bzw. besucht, dadurch, dass ich auch Leasing-Schwester war und meinen Job scheinbar gut gemacht habe oder einigermaßen gut, sodass man mich hier und da auch mal wieder noch gebucht hat. Also da konnte ich einiges an Stationen nochmal kennenlernen.
Ach ja, aber ich glaube, wir gucken uns das erstmal so allgemein an, wie es so ist, ins Krankenhaus zu kommen und gar nicht hier so unterschiedliche Bereiche oder Spezialstationen, weil das wäre auch meistens heutzutage ein weiterer Einsatz, ein erweiterter Einsatz, wo man ja dann wahlpflichtmäßig auch ins Hospiz gehen könnte oder in die Rettungsstelle oder auf eine Intensivstation. Ansonsten haben die ja je nach ihrem Ausbildungsträger dann ein Orientierungseinsatz, der ja in der Klinik sein kann, oder ein Vertiefungseinsatz kurz vor den praktischen Prüfungen, sodass es dann natürlich darauf ankommt, wer ist der praktische Träger der Ausbildung. Und je nachdem entscheidet sich dann, ob die einen längeren Einsatz auf verschiedenen Stationen haben, weil wenn ich in der Klinik angestellt bin und der mein praktischer Ausbildungsträger ist, habe ich natürlich sehr viele verschiedene Stationen. Wenn ich aber mein praktischer Ausbildungsträger der ambulante Pflegedienst ist oder die Langzeitpflege ist, habe ich nur die 400-Stunden-Klinik. Oder dann noch, wenn ich die Pädiatrie noch dazu rechnen würde oder die Psychiatrie noch dazu rechnen würde, wenn das in der Klinik wäre, dann wären das da noch Stationen, wo man ist. Also kommt drauf an. wer der praktische Ausbildungsträger ist in der heutigen Pflegefachmann, Pflegefachfrau-Ausbildung.
Ganz genau. Und dazu habe ich heute wieder eine Geschichte mitgebracht, weil es macht ja immer Sinn, nach Fällen das ein bisschen aufzuarbeiten. Und als erstes darfst du wieder das Bild
Oh, ich freue
aufdecken, was
mich.
vorliegt.
Ich finde die immer so schön. Wir sind wieder sehr jung und den würde ich echt jung schätzen. Ich würde denken, wir sind schon wieder in der Jugendlichen oder bei den Kinderversorgungen, weil den würde ich echt 16 schätzen, 17, 18 schätzen, weil der sehr, sehr jung aussieht. Ist aber eindeutig ein Klinikbett. Sieht auch fast aus schon wie eine Notaufnahme oder eine Intensivstation, weil sehr viele Geräte da sind. Wir haben hier einmal die Klingel im Bild, wir haben einen Monitor im Bild, der offensichtlich vielleicht Vitalzeichen misst oder ein EKG ableitet, also die Herztöne erfasst. Daneben steht auch ein Perfusor oder so was, was Infusionen durchleiten könnte. Dann haben wir auf alle Fälle auch ein Nachtkästchen daneben. Also sieht schon sehr doll nach Klinik aus und er hat auch ein OP-Hemd an. Ist ein junger Mann, finde ich. Dunkle schwarze Haare, schon fast lockig könnte das sein, kurze Locken. Hat eine dunklere Hautfarbe, so würde ich es jetzt beschreiben. Also eine internationale Lebensgeschichte vielleicht. Weiß man nicht. Auch sehr schöne weiße Zähne, weil er lächelt auch so ganz leicht. Also das sieht nicht aus, als ob er Schmerzen hat. Könnte auch eine Erste-Hilfe-Station sein, weil es nicht ganz typisch nach Pflegebett aussieht, sondern eher nach so einer Liege, finde ich, auf dem Bild. Von dem her bin ich sehr, sehr gespannt, was du mir gleich zu diesem wunderschönen jungen Mann erzählst. Der sieht auf alle Fälle sehr sympathisch aus.
Okay, Ali ist 27 und ist ein Mensch oder ein Mann mit internationaler Lebensgeschichte, wie du schon gesagt hast, und POC sozusagen, also People of Color, so darf man das benennen,
Okay, gut.
und fand sich plötzlich in einer unerwarteten gesundheitlichen Herausforderung wieder. Er hatte nämlich einen schweren Unfall, der zu mehreren Verletzungen führte, und wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Und er dachte erst so, das ist eine vorübergehende Stationierung, aber es entwickelte sich zu einer langwierigen Reise durch das Gesundheitssystem. Und in den ersten Wochen nach seinem Krankenhausaufenthalt kämpfte Ali mit schmerzhaften Verletzungen, einer ungewissen Zukunft. Sein Behandlungsteam, bestehend aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten, erkannten die Herausforderung, die mit der Betreuung des jungen Patienten mit internationaler Lebensgeschichte einhergingen. Und die Sprachbarriere und kulturellen Unterschiede waren oder erschwerten die Kommunikation und auch das Verständnis von einigen medizinischen Entscheidungen. Das Pflegepersonal arbeitete aber hart daran, eine Verbindung zu Ali herzustellen, und mit Hilfe von Dolmetschern und kulturellen Sensibilitätstraining entwickelten sie eine tiefere Beziehung zu ihm. Ali begann sich nicht nur als Patient, sondern als ein Teil der unterstützenden Gemeinschaft zu fühlen. Die Pflegekräfte organisierten regelmäßig Treffen mit Alis Familie, die aus einem anderen Land eingereist waren, um ihn zu unterstützen, und gemeinsam schmiedeten sie Pläne für die Zukunft, einschließlich der besten Möglichkeiten für die poststationäre Versorgung. Die Therapeuten arbeiteten intensiv mit Ali an seiner Reha und unterstützten seine Mobilität und halfen ihm, seine Lebensqualität zu verbessern. Das Team entwickelte kulturell sensible Therapieansätze, um sicherzustellen, dass sie Ali nicht nur körperlich, sondern auch emotional unterstützen. Nach einigen Monaten intensiver Pflege und Reha machte er erstaunliche Fortschritte. Die Herausforderung der kulturellen Unterschiede wurde durch gegenseitiges Verständnis und Respekt überwunden. Ali, der anfangs von Unsicherheit und Angst geprägt war, konnte schließlich das Krankenhaus verlassen.
Aber eigentlich schon wieder auch ein sehr schöner, positiver Fall, weil halt ja nicht so richtige provokative Sachen dabei waren, sondern dass alle gemeinschaftlich daran gearbeitet haben und hat ein Happy End. Ist ja auch nicht schlecht.
Ja,
Schön.
ne, das ist ja das Schöne am Krankenhaus, oder erinnere ich mich zumindest, dass viele Stories ein Happy End haben können, weil es ja eben eine Akutpflege ist. Und im besten Falle geht der Patient dann auch wieder nach Hause, ne, und ist dann wieder fit. Das ist ja in anderen Bereichen eben eher nicht so der Fall. Ja.
Okay, also machen wir wieder Basiswissen, oder? Was ist Akutsetting?
Ja, können wir gerne machen. Genau. Und ja, Akutsetting ist ja sozusagen bei akuten medizinischen Versorgungen. Das verändert sich ja auch in Deutschland gerade noch so ein bisschen, weil wir ein neues Gesetz dazu gekriegt haben, wie sich Krankenhäuser aufzustellen haben und wie sie eingesetzt werden. Auch die Notaufnahme als zentraler Anlaufpunkt für akute Fälle wird sich nochmal ändern. Da wird auch bald ein neues Gesetz rauskommen oder ist schon draußen und muss nur noch umgesetzt werden. Naja, die Notaufnahme hier in Deutschland ein anderes Standing hat als in anderen Ländern, ist das auf jeden Fall ein großer Punkt für politisch-kulturelle schneller Verwirrung, der hoffentlich mit dem neuen Gesetz dann sozusagen auch gelöst werden kann.
Welche meinst du?
Ja, in anderen Ländern, vor allem auch in arabischen Ländern oder in asiatischen Ländern, da ist die Notaufnahme der Anlaufpunkt, weil es da keine Arztpraxen gibt. Also das sind viele Kulturen gar nicht gewohnt, dass es eine Arztpraxis gibt. Teilweise gibt es in manchen Ländern auch Apotheker, also Apotheken, die ganz normale Arztpraxen sind. Also wenn du ein Problem hast, kannst du zum Apotheker gehen und der nimmt dir Blut ab, der misst dir den Blutdruck, der macht den Zucker. Also den BZ für dich und dann, also es gibt dort ganz, ganz wenig Hausarztpraxen und die Notaufnahme ist für die einfach der zentrale Anlaufpunkt. Und deshalb, das ist in Deutschland ja nicht so. Da haben wir ein ganz anderes System und das ist halt einfach nicht so bekannt. Klar, wenn man auswandert, könnte man sich überlegen und sich mit dem Gesundheitssystem mal kurz vorher beschäftigen. Aber wenn man zum Beispiel aus Gründen flüchtet, dann schaue ich nicht erst, in welches Land wie die Gesundheitsversorgung dann aussieht und bin dann eher überrascht.
Das Krankenhausstrukturreformgesetz, meinst du das als neues
Gesetz?
Ja, zum
Beispiel, genau. Das Krankenhausstrukturreformgesetz und auch das Notaufnahmereformgesetz, was ja draußen ist. Die sind ja beide schon genehmigt, verabschiedet und werden jetzt nach und nach umgesetzt. Und ich vermute mal, dass sich dann auch noch mal einiges ändert.
Ja.
Ansonsten ist das Krankenhaus aber erstmal für die Diagnosestellung zuständig, weil sie halt dort alle Materialien haben und die schnelle Intervention steht im Vordergrund. Das heißt, Notfälle und sofortige behandlungsbedürftige Fälle müssen dort sozusagen bearbeitet werden. Und wir haben halt unterschiedliche Fachbereiche und das sind sowas wie Chirurgie, innere Medizin, Pädiatrie, Neurologie. Also wir haben so Schwerpunktbereiche. Es wird nicht alles zusammengeklopft und jeder kommt in jedes Bett nehmen. Die Leber kommt neben die Pankreas, ne? So wollen wir ja eh nicht mehr denken. Aber das ist halt nicht so, dass die Fraktur jetzt sozusagen neben dem Schlaganfall liegt. Das ist nicht mehr so der Plan, sondern man versucht, das zu trennen und da einfach expertentechnisch auseinanderzuhalten. Genau, und dann ist das halt auch ein Ort, wo Operationen stattfinden und wo Akutversorgung stattfindet und eben dann aber auch eine Kurzreha stattfinden kann, physiotherapeutische Begleitung. Aber wenn es dann länger in die Reha gehen sollte, muss da wieder eine andere Institution vorhergreifen.
Wunderbar. Ich glaube, ich habe erstmal nichts zu ergänzen. Es erklärt gut, was der Klinikkontext ist. Wir können ja in die richtige Analyse gehen zu dem Pflegeprozess. Und zwar haben wir hier auch echt wieder ein paar fehlende Informationen. Also man weiß nicht genau, welche Erkrankung er hat und welche Auswirkungen und Symptome er hat. Von dem her fällt es mir natürlich wieder ein bisschen schwieriger, die Pflegeprobleme oder Pflegephänomene zu nennen. Aber wir waren ja auch eh so, dass wir das Setting in den Vordergrund stellen wollten und gar nicht den Pflegebedürftigen an sich. Aber ich denke, so ein paar kann man ja vielleicht schon. Also wenn er einen Unfall hatte, haben wir vielleicht ein Gasaustauschproblem, dass irgendwas mit der Lunge war oder eine Durchblutungsstörung oder die Herzleistung war vermindert. Aber da er so jung ist, würde ich eher auch auf Frakturen tippen, also Mobilitätsdefizit auf alle Fälle, dass er vielleicht mehr
auch Amputation, wenn im schlimmsten Falle.
Schmerzen, weil Polytrauma macht ja immer Schmerzen nach so einem Autounfall, dass die Schmerzen bestimmt auf alle Fälle sehr doll im Vordergrund waren nach so einem Unfall. Und da hatten wir ja auch Angst. Also Angst stand ja wieder drin, dass er auch Ängste hatte. Ist ja dann auch die Sprachbarriere und alle mögliche. Von dem her würde mir da noch Kommunikation einfallen, weil wir einen Dolmetscher brauchen. Die soziale Isolation und Einsamkeit, wenn die Familie erst einfliegen musste und so, dann war der ja schon auch erstmal vielleicht auch überfordert und hat sich hilflos gefühlt. Also auch alle emotionale, soziale Interaktionspflegephänomene. Ja, das Coping ist ja dann auch ein bisschen beeinträchtigt. Also diese Behandlungsempfehlungen zu verstehen und zu managen. Angst hatte ich schon gesagt. Jo. Posttraumatische Reaktionen vielleicht noch, wenn er posttraumatisch dann vielleicht. Ja. Hat er auf alle Fälle ein hohes Risiko für, je nachdem wie groß der Unfall war.
Genau, scheint ja schon größer gewesen zu sein. Ja, Wissensdefizit hast du, glaube ich, schon genannt, aber auf jeden Fall auch aus kultureller Sicht. Also wenn man aus einem anderen Land kommt, ist das Wissensdefizit halt einfach anders, wie schon alleine unser System funktioniert. Ne? Also das wäre, glaube ich, auch nochmal groß. Und ja.
Die Kultur auf alle Fälle ja auch, die hier im Vordergrund steht.
Ja, oder auch das Individuum an sich, junger 27-jähriger Mensch mit internationaler Lebensgeschichte, der bringt genug Individuum mit sich, um dass es ein herausfordernder Fall ist.
Ja, stimmt. Kommunikation. und Beratung, Kompetenzbereich 2. Oh, puh. Ja, da ist ja nun auch schon viel mit der Sprachbarriere genannt worden, dass man dann Dolmetscher braucht. Und aber man kann auch verschiedene andere Kommunikationshilfsmittel mit digitaler Hilfe mit. Es gibt, wir haben ja heutzutage so viel KI und künstliche Übersetzer und hast du nicht gesehen, die sogar die Sprache vorlesen oder vorsprechen. Auch Piktogramme, also dass man mit Bildern arbeitet, weil bestimmte Sachen ja auch mit Bildern in jeglicher Sprache verstanden werden. Und da würde ich auch, wenn ich Schmerzen erfasse, eher mit der Smiley-Skala arbeiten, dass er dann äußern kann, wie seine Schmerzen sind. Solche Sachen sind auf alle Fälle hier in der Kommunikation zu beachten und auch die Kultur und Religion sind zu beachten. Kann ja auch sein, Ali vom Namen vielleicht, dass er Moslem ist und dann bestimmte Sachen essen möchte, weiß man nicht, steht nicht drin, dass man da auf alle Fälle auf die Religion und Kultur achtet in der Kommunikation und ansonsten sehr viel Beratung, intensive Beratung zum Behandlungsverlauf. Da stand ja drin, dass er den oft nicht verstanden hat.
Genau, ich würde ganz wichtig, glaube ich, das Eisbergmodell im Vordergrund sehen. Es gibt ja gerade auch im muslimischen Kontext so die Pflege des Nein oder es gibt kein Nein oder das Nichtverständnis von Nein. Also da muss man sich kulturell unbedingt nochmal belesen, beziehungsweise der Dolmetscher, die Dolmetscherin könnte helfen. Und da gibt es ja auch so ein richtiges Kommunikationsmodell, ne? Also wenn man jetzt über Dolmetscher spricht, da gibt es ja richtige Kommunikationssysteme. Und da sind die dann aber eben der Experte drin. Und ganz wichtig ist auch die nonverbale Kommunikation, auch da nochmal zu gucken, ob es da vielleicht Unterschiede gibt. Es gibt ja auch Länder in Europa, na wobei, gehört das schon zu Europa? Ich verwechsel es auch immer. Ich glaube, es ist in Ungarn und Ungarn gehört ja zu Europa. Da ist das Kopfschütteln ein Ja und das Nicken ein Nein. Also auch das sind ja so Kleinigkeiten, worauf man achten muss oder auch so Finger zeigen, wenn man den Daumen hochhält und denkt, hey, das ist okay. Im Arabischen ist es nicht okay. Also solche Sachen muss man wissen und auch die nonverbale Kommunikation gehört einfach dazu.
Ja, auch oft, wenn man denkt, es hat super geschmeckt, ist ja diese Zeichen, dass so Daumen und
Das geht auch gar nicht, nee.
genau, das ist ja eher auch ein Schimpfen oder Beschimpfsymbol in anderen Kulturen so.
Ja,
Da sollte
ja.
man schon aufpassen. Genau.
Ganz genau.
Kompetenzbereich 3, intra- und interprofessionelle Arbeiten. Den Dolmetscher haben wir ja jetzt hier schon genannt und auch zahlreich waren hier andere Berufsgruppen. Hier Standort von Ärzten sowieso, ja, der Behandlungsteam, Pflegefachkräfte, Therapeuten. Verschiedenster Couleur. Wenn der ein Polytrauma hat, dann haben wir auf alle Fälle Frakturen und da somit Physiotherapeuten und je nachdem, wo die Fraktur ist, Ergotherapeuten. Logopäden sehe ich jetzt nicht zwingend so und auf alle Fälle Psychologen wegen posttraumatischer Belastung oder dieser Belastung in einer fremden Kultur, im fremden Land. Cool ist, dass die Familie angereist ist, was ja auch echt viel macht, weil wir ja auch hier echt vielleicht durch die Einsamkeit eine Deprivation noch auslösen oder ein Delir, je nachdem, was für ein Polytrauma das ist. In der Behandlungspflege sehe ich eindeutig die prä- und postoperative Pflege, weil der ist ja bestimmt öfters operiert worden, sodass wir da echt auch in der Behandlungspflege ordentlich was zu tun haben.
Genau. Ja, die ganzen Therapeuten auf jeden Fall, ne, das ist schon mal ganz wichtig. Aber ich glaube, da hast du jetzt auch schon alle genannt. Wichtig ist halt die Familie, wenn die einfliegt, muss ja auch geschaut werden, wer kümmert sich um die, ne? Also das ist ja nicht so wie bei Kindern, dass da McDonald's-Haus zur Verfügung steht. So ein McDonald's-Haus ist ja meistens in dem pädiatrischen Zentrum so eine Möglichkeit für Eltern da zu wohnen. Das haben aber auch nicht alle Krankenhäuser. Und dann ist eben halt die Frage, genau, wie werden die aufgefangen? Ne? Das spielt ja, und da ist ja das Pflegepersonal offiziell auch nicht zuständig für. Also das ist schön, wenn die sich mit drum kümmern, aber es ist eigentlich gar nicht deren Job sozusagen.
Ja, Sozialarbeiter fällt mir vielleicht noch ein. Die sind ja
Ne?
oft in den Kliniken, dass man hier eine gute soziale Betreuung halt auch hat, die dann solche Sachen vielleicht auch mit organisieren kann.
Ja, und auch wie es danach weitergeht. Irgendwann wird er ja hoffentlich entlassen werden und dann geht ja sein Leben auch als junger Mann weiter.
Ja, steht auch nicht richtig drin, ob der nur zum Urlaub hier war, ob der hier lebt und so. Das steht auch nicht so richtig drin. Genau. Kompetenzbereich 4, Gesetze. Da sagst du ja auch immer so schön, der Behandlungsvertrag, Krankenhausvertrag, genau, um die Aufklärungspflicht der Ärzte und das SGB V. an der Stelle ausführlicher sagen. Soll ich dazu gleich mal ausführlicher was erzählen?
Ja, wenn du möchtest.
Grundsätzlich ist das SGB V ja so, dass das massiv viel regelt. Also dürfen wir nicht vergessen, ja. Wir haben hier genauso diese Solidarität und die Eigenverantwortung. Das heißt, jeder ist pflichtversichert. Auch wenn wir arbeitslos sind, wird ja der Pflichtversicherungsanteil dann vom Arbeitsamt oder Jobcenter, je nachdem, bezahlt. Und das wird halt beim Lohn auch abgezogen. Aber wir haben eine freie Versicherungswahl. Also kann meine Krankenkasse wählen und die kann mich auch privat zusatzversichern. Ist durchaus zu empfehlen, weil auch hier, es ist keine Vollkaskoversicherung für Luxus, Luxus, Luxus. Wir haben ganz oft Zuzahlungen. Das fängt bei den Leistungen halt auch an, dass wir hier im Sozialgesetzbuch 5 ja auch nicht nur ärztliche Leistungen wie den Hausarzt oder Arztpraxen oder Rezepte, Medikamente haben, sondern auch zahnärztliche Leistungen, wo wir auch oft zuzahlen müssen, sowie psychotherapeutische Leistungen, also dass ich zum Psychologen gehen kann, die ist da auch mit drin. Auch da muss ich dazu zahlen. Und bei Arzneimitteln dazu zahlen muss ich. Bei Verbandsheil- und Hilfsmittel, die sind da auch geregelt. Also das regelt super, super viel. So wie auch Teile der häuslichen Krankenpflege, nämlich die Behandlungspflege und die Krankenhausbehandlung. Deswegen hier an der Stelle wichtig, weil die ist im Sozialgesetzbuch 5 auch eindeutig geregelt, die Krankenhausbehandlung. Und auch hier, wenn ich mit meiner Chipkarte, mit meiner Krankenkassenkarte ins Krankenhaus gehe, muss ich auch dazu zahlen. In der Regel 10 € pro Tag. Das gibt dann die Rechnung in der Regel hinterher. Auch für den Krankentransport oder für den Rettungswagen muss ich in der Regel hinterher was dazu bezahlen. Da wundern sich dann immer alle, dass dann hinterher eine Rechnung nach Hause flattert, die in der Regel aber auch immer nur so einen Mindestwert von 10 bis 50 € hat, maximal, die man dazu bezahlen muss. Und auch die medizinische Rehabilitation, also wenn ich zu einer Anschlussheilbehandlung oder Kur gehe, die ich beantrage, manchmal werden ja auch bei so Polytraum, dass die noch in eine Anschlussheilbehandlung hinterhergehen, auch die ist im SGB V geregelt und somit bei der Krankenkasse zu beantragen. Also die gesetzliche Krankenversicherung, eins unserer längsten Sozialgesetzbücher, die es am längsten gibt, 1813 im Bismarckschen Modell, glaube ich, also um 1800 Industrialisierung mit den ersten Fabriken. Annette guckt schon und googelt nebenbei, ob 1813 richtig ist. Aber so in dem drin Dreh.
1816, aber ich weiß
Ah,
es nur, weil ich
16.
vor
Ah, ich
2 Wochen unterrichtet habe.
sehr dicht dran. Irgend so was in der Richtung, dachte ich mir, so um 1810, 1820, also 1816 ganz genau. Herr Bismarck hat es erfunden. Nicht Ricola, sondern Herr Bismarck, Reichskanzler. Weil die Industrialisierung halt auch dafür gesorgt hat, dass immer mehr Menschen in Städten, in Fabriken gearbeitet haben und dann ja natürlich Arbeitsausfall und Krankheit auch mitversichert werden sollten, weil sonst sind die Frauen nachher, weil eigentlich war es noch nicht üblich, für die Männer, wenn sie krank waren, ersatzweise kurz arbeiten gegangen, bis der Mann wieder gesund war, weil sonst gab es eigentlich kein Geld. Und dann kam die Krankenversicherung. Ein gutes System, aber bis heute auch teilweise überlastet. Es gibt auch Teilkostenerstattung, es gibt auch Kostenerstattung. Man kann auch beantragen, wenn man chronisch krank ist, dass man halt dann eine Zuzahlungsbefreiung bekommt. Steht auch alles drin. Und was ich eigentlich suche, ist noch, dass der Krankenhaus, welcher Paragraph das ist. Ach ja, Krankenhausbehandlung ist Paragraph 39. Das hat mehrere Absätze. Und auch hier, dass das Behandlungsziel der Akutversorgung drin sein muss und dass es stationsäquivalent ist. Es gibt aber auch einen Unterschied zwischen vollstationär und tagesstationär oder teilstationäre Nachsorge. Es gibt nämlich auch ambulante Operationszentren, in Anführungsstrichen, die gelten aber auch als Krankenhaus oder sind unter diesem Paragraph 39 der Krankenhausbehandlung zu sehen, wo man dann quasi hingeht, morgens seine Varizen zum Beispiel, also Krampfadern sich ziehen lässt und nachmittags wieder nach Hause geht oder eine Magenspiegelung machen lässt oder. Dürfen wir also auch nicht vergessen, dass das nicht immer heißt, dass ich mehrere Tage oder Wochen im Krankenhaus sein muss. Genau, und dass das sektorübergreifend sein muss und dass die untereinander sich absprechen, die Leistungserbringer. Da sind wir auch dabei, dass man zwischen den Stationen eine Übergabe machen muss und dass auch Krankenkasse und Pflegekasse miteinander kooperieren sollen. Auch im Sinne des Entlassungsmanagements, das steht da nämlich auch drin im Paragraph 39 Absatz 1a, dass vernünftiges Entlassungsmanagement passieren muss, steht richtig im Gesetz drin. War mir noch wichtig an der Stelle, weil man denkt immer, da gibt es nur den Expertenstandard für. Nein, steht auch auch im Gesetz drin.
Genau. So, ich kann jetzt nur noch mal sagen, dass mit dem Kopfschütteln, was wir gerade hatten, mit der Kommunikation und Kopfschütteln, damit das wirklich richtige Infos sind, das ist zum Beispiel ist zum Bulgarien so, nicht in Ungarn. Ich dachte ja, ich verwechsel immer bei die Länder leider. Nicht absichtlich, aber ich kann mir nie merken, ob Bulgarien oder Ungarn. Aber in Bulgarien bedeutet das, dass mit dem Kopfschütteln, dass man zustimmt. Und auch in einigen Gegenden Indiens ist das so. Also man kann sich nicht sicher sein, dass jeder versteht, wenn ich den Kopf schüttel, dass es Nein ist. Und Liane, wir beide waren ein bisschen falsch mit 1816 oder 1813. Es ist, ich kann dir sogar genau das Datum sagen, der 15. Juni 1883.
83.
Ja,
ach, die
da
noch
wurde
viel
das
später.
Gesetz erlassen.
83, okay,
genau.
1883. Aber eigentlich auch keine Zahl, die man jetzt für eine Abschlussprüfung braucht. Ich finde es nur immer spannend, wie das entstanden ist. Griechisch fällt mir übrigens noch ein, heißt ja auch das Nein eigentlich Ja. Also glaube ich, habe ich auch gerade nochmal nachgeguckt. Oder war das andersrum? Ja, jedenfalls im Griechischen ist das immer auch so, dass da Verwechslung gibt in der Sprache.
Genau, also wir merken, die kulturelle Kompetenz, die steht auf jeden Fall ganz groß im Vordergrund, wenn es um Krankenhausbesuche geht, wenn man den Patienten auch nur kurz sieht, aber trotzdem den ja groß versorgen muss sozusagen. Ne?
Nai oder Nain heißt auf Griechisch Nein. Ist das Ja für, also die, das klingt wie bei uns Nein, ist aber bei denen Ja.
Okay, ich kann kein Griechisch. Ist eine schwere Sprache, glaube ich.
Ich kann es auch nicht, aber ich weiß das nur, weil ich das immer ganz witzig finde, wenn du beim Griechen manchmal bist, essen, dann haben die dem Wörter manchmal.
Auf der Serviette.
Genau, und da ist mir das immer aufgefallen, dass das ja quasi genau andersrum irgendwie klingt und sich liest und vielleicht auch so spricht und dass das auch schwierig sein könnte.
Definitiv, genau. Was in dem rechtlichen Bereich noch fehlen könnte, wäre Dokumentation und Datenschutz. Das ist ja das, was wir kontinuierlich benennen. Und ansonsten können wir ja rübergehen in den Kompetenzbereich 5.
Eindeutig der Entlassungsmanagement-Expertenstandard hier zu nennen, mit der Pflegeüberleitung und dass man dann auch eine gute Übergabe von Station zu Station macht, weil er ist ja auch offensichtlich durch mehrere Stationen durch, von der Notaufnahme zu Intensiv, zum OP, Aufwachraum und so weiter. Da brauchst du immer eine gute Übergabe, die ist auch verpflichtend im Entlassungsmanagement-Standard. Der fällt mir ein. Und Schmerzen, hat man ja schon gesagt, Expertenstandard, Schmerzen, Mobilitätsförderung.
Genau, chronische oder akute Wunden vermutlich auch.
Oh ja.
Polytrauma und Mangelernährung im Krankenhaus spielt auch eine Rolle. Wenn man sich da ernähren muss, dann ist man, glaube ich, auch mangelernährt danach.
Genau. Da könnte man noch eine Behandlungsleitlinie bei Polytrauma vielleicht mit anführen. Dann gibt es auch eine S3-Leitlinie für Polytrauma-Behandlung. Und der hat ja auch vielleicht je nach Erkrankung eine Behandlungsleitlinie und vielleicht auch sämtliche Assessment-Instrumente kann man hier auch benutzen. Von Sturzrisiko nach Huhn oder die Schmerzskala, die NAS-Skala, wo wir ja gesagt haben, eher die Smiley-Skala zu benutzen. Genau, also man kann hier schon mehrere Assessment-Instrumente noch mit hinzunennen. Pflegemodell, welches würdest du da?
Also da ist auch wieder eine akute Situation, ist mit vielleicht lebensverändernden Einflüssen, könnte ich mir wieder gut das Adaptionsmodell nach Calista Roy vorstellen, also dass man sich an etwas neu gewöhnen muss. Das steht ja bei ihr so im Vordergrund. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten würden aber auch Gowinkel oder Juli passen, also ABEDLs und ATL. Also wo man dann sozusagen nach den Bereichen des Lebens pflegt. Man muss auf jeden Fall das transkulturelle Kompetenzmodell von Dagmar Domningen auf jeden Fall im Vordergrund belassen. Ich nenne sie jetzt, weil das ist ja sozusagen das neuere oder die neuere Variante des Sunrise-Modells von Madeleine Leininger, das auch gut ist. Aber Dagmar Domning hat eben neue Einflüsse mit dabei, wobei das auch nochmal überarbeitet werden kann, weil zum Beispiel der Kontext Sexualität fehlt. Der ist noch in keinem guten Pflegemodell wirklich verarbeitet. Ja, die fallen mir jetzt da so ein. Das wäre, glaube ich, am sinnvollsten, nach denen zu arbeiten. Wenn es denn tatsächlich mal so kommen würde, dass mal jemand vor der Tür steht und sagt, heute arbeite ich nach dem Pflegemodell Dagmar Domning. Aber ich glaube, das wird nie passieren.
Ja, mal schauen. Vielleicht spezialisieren sich aber auch einzelne Einrichtungen da drauf. Es gibt ja auch Pflegedienste, die sich auf Kulturalität oder Diversität oder so ambulante Pflegedienste spezialisiert haben. Da das kann schon sein, dass sie das dann in ihr Leitbild aufnehmen. Ansonsten haben wir noch Ethik hier dabei, also Wertehaltung reflektieren und begründen berufsethisch. Auch hier wieder ist ein junger Mann. Und die Sprach- und Kulturunterschiede spricht für mich wieder für die Autonomiewahrung und die Würdewahrung als ethisches Dilemma. Und als junger Mann hast du ja bestimmt auch Scham, so dass ich wirklich diese Autonomie wieder sehr, sehr, sehr doll im Vordergrund sehe.
Ja, auf jeden Fall. Das passt schon ganz gut. Ja. Dann bist du dran mit der Zusammenfassung.
Die Zusammenfassung.
Okay, also wir haben bei dem Kompetenzbereich 1 natürlich das Mobilitätsdefizit und die Schmerzen durch so einen Unfall. Wir haben jetzt mal Polytrauma angenommen, haben eine Kommunikation in den Vordergrund gestellt, weil sie auch im Fallbeispiel gut beschrieben war mit der Sprachbarriere und kulturellen Unterschieden. Wissensdefizit haben wir gesagt und halt auch all diese Emotionen, die man so hat, Ängste, Hilflosigkeit, Scham und so weiter und sind dann im Kommunikationsbereich auch darauf eingegangen, dass wir hierzu beraten und auch einen Dolmetscher brauchen und Piktogramme benutzen, beziehungsweise digitale Übersetzer. Das Eisbergmodell wurde genannt, gerade wegen der Kultur und Diversity, dass wir hier halt auch viele Dinge gar nicht so sehen an der Spitze des Eisberges, sondern die unter Wasser lauern an Konflikten, die vielleicht entstehen können durch Missverständnisse in der Kultur und Sprache. Stand ja auch im Fallbeispiel, dass er wirklich zur Behandlung öfters nicht so das verstanden hat, sodass wir hier auch immer gut unsere Pflegemaßnahmen oder Behandlungen beschreiben sollten und aufklären sollten, uns da mehr Zeit für nehmen sollten. Im Kommunikationsmodell war das eigentlich gubbig. Mir fällt gerade nichts mehr ein dazu. Also intra- und interprofessionell. MedizinerInnen, je nachdem welches Fachgebiet, wir natürlich und auch jede Menge Therapeuten. Beute-Berufe. Ergo und Physiotherapie sehe ich hier vorrangig durch die Wiederherstellung der Mobilität und Feinmotorik. Psychologen wegen posttraumatischen Belastungsstörungen und die Sozialarbeiter haben wir genannt und Dolmetscher steht ja eh schon drin im Fallbeispiel. Und im Kompetenzbereich 4 Behandlungsvertrag, Krankenhausvertrag, Aufklärungspflicht, Datenschutz und Dokumentationspflicht und ganz viel SGB-5 haben wir erklärt. Wissen wir ja auch nicht, wie er Pflege, ob er krankenversichert ist oder nicht oder ob er dann über Privatrechnungen, wenn er im Urlaub war, dann müsste man ja Privatrechnungen stellen, weil er keine deutsche Krankenversicherung vielleicht hat. Steht nicht direkt drin, ob der über deutsche Krankenversicherungsgesetz versichert ist. Stand nicht eindeutig drin im Fallbeispiel, aber haben wir hier ausführlicher erläutert. Dann haben wir mehrere Expertenstandards genannt, nämlich den zu Schmerzen, Entlassungsmanagement, super, super wichtig hier in dem Fall. Und chronische Wunden hatten wir noch genannt und vielleicht Mangelernährung und so weiter. Hatten noch gesagt, sämtliche Assessment-Instrumente könnte man anwenden. Ich habe extra mitgeschrieben, du hast Dagmar Domling genannt mit dem transkulturellen Pflegemodell und ich habe weiter mitgeschrieben, Carlista Roy mit dem Adaptionspflegemodell. Das wären schon die, die hier am besten sind. Kriegt da eins. Und ethische Dilemma noch, Autonomie.
Sehr schön, wunderbar. Genau, und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als wenn ihr mal Fragen habt, wenn ihr Feedback loswerden wollt oder Wünsche habt, dann meldet euch doch gerne über die Social Media Accounts, TikTok, Instagram, Facebook oder LinkedIn oder schreibt uns eine E-Mail an tatortpflegederpodcast@web.de. San Francisco?
Schön mit Öl.
Folgt uns doch auf allen Podcast-Anbietern, die euch zur Verfügung stehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns jeden Mittwoch hört, denn wir kommen einmal die Woche raus. Ihr findet uns auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder TikTok unter tatortpflege_der_podcast. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter tatortpflegederpodcast@web.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Tatort Pflege.